Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Dass Musikhören nicht nur etwas ist, das man im Jetzt und Hier tut, also dass man das tut, ist schon eine Sache der Gegenwart. Aber Musik verweist, und das haben wir ja in der ersten Stunde dieser Sendung gehört, immer auch, oder mindestens bei denen wir es hatten, in die Vergangenheit und in die Zukunft gleichzeitig. Und genau auf diesem Grat bewegt sich auch Stefan Greiner mit der Romanauswahl für heute. Alles Romane, die auch Musik behandeln. Das haben wir eingeführt. Musik in Literatur. Warum soll man die immer nur hören? Warum sollen wir die nicht auch lesen? Also, und die Romane heute, um die es geht, das ist einmal ein Thriller, ein Ministerium für Zeitreisen. Dann ist es eine surreale Fantasie im Château Marmont. Und dann geht's ins Bielefeld der Nullerjahre. Herzlich willkommen, Stefan Greiner.
Danke für die philosophische Einführung. Hi.
Die ganze Sendung war so, ich kann einfach nicht anders. Tut mir leid. Das ist die Flughöhe. Deal with it. Womit steigen wir ein?
Mit dem Ministerium der Zeit von Kellyanne Bradley. Das ist ein Zeitreise-Thriller mit Liebesgeschichte und intersektionalem Kommentar, weil klar, wenn ein britisches Ministerium aus undurchsichtigen und irgendwie auch shady Gründen 5 Leute aus der Vergangenheit in die Gegenwart entführt, da clashen natürlich die Weltbilder. Und na klar ist der frühviktorianische Polarforscher Graham Gore alias 1847, der ist hier die Hauptfigur und tatsächlich auch historisch verbürgt, nicht per se mit einem rassismuskritischen Mindset ausgestattet. Aber sonst ist das tatsächlich funny, wie die Expats, so werden die genannt, Graham oder Arthur, der Veteran des Ersten Weltkriegs, und Margaret, das Pestopfer aus dem 17. Jahrhundert, wie die sich mit der Gegenwart arrangieren lernen. Und so sehr ich finde, dass das Buch sich hinten raus ziemlich verfranst in so einem undichten Sci-Fi-Thriller-Plot und in einer eher mittelgut erzählten Sexszene, wenn es um diese Clash der Zeiten geht. Und da sind der Autorin ein paar wirklich schöne, surreale Episoden gelungen, und auch Musik spielt dabei eine große Rolle.
Ist ja auch etwas, was sich ziemlich verändert hat in den vergangenen Jahrhunderten, von Instrumenten bis Speichermedien.
Auf jeden Fall, und vor allem ist Musik, oder zumindest, dass man jetzt jederzeit Musik hören kann, wenn einem danach ist, das ist das eine Ding, auf das sich die Menschen aus der Vergangenheit dann einigen können, was am Heute irgendwie toll ist. Und so wenig sie dann ihr London wiedererkennen, Streaming, das kriegt sie letztendlich alle. Graham, der von der namenlosen Ich-Erzählerin begleitet wird, die ist quasi so seine behördliche Betreuerin, der ist bei seiner ersten Berührung damit ganz schüchtern, er will die Sonate in E-Dur von Bach hören, aber nur einmal, weil er das für total respektlos hält, so ein Stück nochmal einfach zu wiederholen. Margaret, Maggie, ist dagegen eher so der Typ Experiment. Sie zieht durch die Clubs und hat eine keusche Affäre mit der Drummerin einer Riot Girl Band.
Ja, und ich bin da ja total bei Graham. Ich konnte früher auch nicht einzelne Lieblingslieder hören. Ich musste immer das ganze Album anhören, bis ich dann auch dieses Lieblingslied mitgefühlt habe. Aus Respekt vor dem Gesamtwerk. Entdeckt denn Graham noch was Zeitgenössischeres?
Er tut sich ziemlich schwer mit allem, was keine Orchestermusik ist. Also Bach, Purcell, Tschaikowski, das bleibt schon so sein Horizont. Aber ganz zufällig findet er dann doch noch seine Bestimmung, nämlich in Motown. Obwohl, als die Playlist dann in einer schönen Szene einmal in Motown Cover der Beatles anspielt, da ist er gar nicht amused. Was denn das für Heulsusen, wundert er sich. Wobei die Ich-Erzählerin dann trocken kommentiert, es sei ja wohl übertrieben viktorianisch, die Beatles zu hassen. Wobei deren Anfänge mittlerweile ja auch tatsächlich näher an Queen Victoria dran sind als an unserer Gegenwart. Ne? Was auch weird ist.
Jetzt hör aber auf. Kommen wir also in unsere Gegenwart, die ganz nah an uns dran ist, nämlich das nächste Buch spielt in den Nullerjahren.
Genau, Der Himmel ist so laut von Andrei Murajov ist ein bisschen zwiespältig, weil ja, es spielt vor 20 Jahren, was man dran erkennt, dass es da schon mal um dieses neue Ding namens iPhone geht. Es wird noch überall geraucht, im Radio läuft Number One von Pharrell Williams. Dabei hat das Ganze eigentlich die Vibes von einem Jugendbuch. Also die Zielgruppe, die bleibt mir ein bisschen unklar, muss ich sagen. Und ja, sprachlich ist es vielleicht auch nicht so wirklich fordernd. Wo es mich abgeholt hat, war dann so diese Nostalgie nach der Zeit zwischen Schulabschluss und dem Schritt hin zu einem eigenen Leben. So geht das auch den 5 FreundInnen hier, allesamt irgendwo Underdogs, die sich aus Bielefeld kennen und jetzt teilweise in Berlin leben, teilweise da geblieben sind und sich ja langsam selbst finden. Also so eine Zeit zwischen Stillstand und Vorfreude, das kriegt Murajov schön eingefangen. Es gibt auch ein Vorgängerband, Alles Gold, ist vor 2 Jahren erschienen. Da konnte man diese Gang schon kennenlernen. Und es gibt tatsächlich auch Musik zu diesem Buch, nämlich einen Soundtrack.
Murashov ist, hat selbst slowenisch-russische Wurzeln, hat Slawistik studiert, also kennt sich offensichtlich aus mit diesem BKMS, also dem bosnischen, kroatischen, montenegrinisch-serbischen Raum. Gibt es also von wem Musik und ist das auch eine Musik, die aus diesem Sprachraum kommt?
Ja, also Murashov, du hast ja schon gesagt, ne, hat tatsächlich auch über Hip-Hop promoviert, und zwar in Deutschland in der Bronx und in Bosnien-Herzegowina.
Also er kennt sich tatsächlich. Das sind doch die Spots, oder?
Er kennt sich tatsächlich aus und er ist
Bielefeld,
selbst auch
Bronx und Bosnien-Herzegowina.
Ja, die großen Bs des Hip-Hop.
Genau. Entschuldigung.
Er ist selbst unter dem Namen Partisan musikalisch aktiv und deshalb hat er die Stücke, um die es im Buch geht, eben auch vertont. Das Buch ist insofern allerdings schon spannend, weil eine der Hauptfiguren, nämlich Arthur, gleich in der ersten Szene stirbt, bei einem Autounfall in Sarajevo, wo er die Familie seiner Freundin Nejla besucht. Die ist als Kind vor dem Krieg geflohen, startet jetzt in NRW ihre Kunstkarriere. Arthur selbst ist Teil eines Rap-Duos AK-602 und einer der Handlungsstränge des Buchs, der dreht sich darum, wie Nejla zusammen mit Kasim, seinem früheren musikalischen Partner, versucht, eine Platte zusammenzustellen aus schon existierenden Aufnahmen. Und das ist schon bewegend. Überhaupt sind die Figuren in ihrem jeweils eigenen Konflikten interessant. Außergewöhnlich ist es auch, weil das Buch migrantische Biografien eben als Norm setzt. Und deshalb auch eine Vielsprachigkeit. Menschen unterhalten sich dann eben auf Bosnisch, auf Russisch, auf Türkisch. Das wird dann nicht direkt an Ort und Stelle übersetzt. Und jetzt gibt hinten ein Glossar. Und wenn man die Sprache dann nicht schon versteht, muss man eben dann nach hinten blättern, um dann zu wissen, worum es da überhaupt geht.
Mhm. Was ist das denn für eine Musik, die es da zu hören gibt, auch in diesem Soundtrack?
Das ist tatsächlich Deutschrap, so im Grunde genommen, um es einfach auf den Punkt zu bringen. Es gibt allerdings auch tatsächlich Bezüge zu bosnischer Musik in dem Buch. Leto Stuke, eine Band aus Sarajevo, hat mit Grad Bez Boje 2005 einen lokalen Alternative-Rock-Hit geschrieben, Stadt ohne Farbe. Und das ist sowas wie das musikalische Leitmotiv der Trauer von Nejla.
Wir hören mal in den Soundtrack rein, AK-602 alias Partisan und Lost.
Ich weiß noch genau, wie das alles begann, wie ich dich an der Seite von der Tanzfläche stand. Alle Lichter auf dir, dein Lächeln und dein Glanz. Du hast wie ein Derwisch mit den Sternen getanzt. Ich konnte nichts sagen, ich konnte nicht zu dir rübergehen. Hab nur gehofft, ey, ich würde dich nochmal wiedersehen. Ich hing ab am Tag, träum in blauem Dunst. Hey Lover, wie cool Jay mit meinen Jungs. Das Leben viel zu wild, so wie ein Straßenhund. Doch dein Bild in mir war wie ein Ruhepunkt. Bis ich dich wieder sah, du standst einfach da abends in dieser Bar. Und ich wusste nicht, ob ich flieg oder fall. Wie Liebespaare in Blau von Marc Chagall. No ordinary love, wie Sade Adu.
Aus dem Soundtrack zum Buch von Andrei Murashov, AK-602 alias Partisan. Lost war das. Jetzt zum dritten Buch, das vermischt auch wieder Zeitebenen.
Genau, diesmal als ein bisschen ein literarischer Entwurf. Palo Santo, ich kenne Sascha Ehlert, der jetzt eben diesen Debütroman vorlegt, auch schon eine Weile aus so Indie-Magazin-Zusammenhängen. Er ist ja auch der Mitgründer vom Magazin Das Wetter. Vorher war er mal Redaktionsleiter beim Juice-Magazin. Also eigentlich auch genuin Hip-Hop-Ecke. Wobei es da gerade nicht drum geht in dem Roman. Überhaupt dafür, dass Sascha Ehlert so lange als Musikjournalist schon arbeitet, ist es dezidiert kein Musikbuch, sondern ein psychedelischer Filmroman, in dem auch Musik vorkommt und eben, ne, wie du schon gesagt hast, so ein wilder Ritt durch Zeitebenen, wobei eine in der nahen Zukunft spielt, in Berlin 2027, als in Deutschland der Faschismus wieder nach der Macht greift, und eine in der Vergangenheit, als 1933 Samuel Wilder erkennt, dass er Berlin verlassen muss, um dann bald in Hollywood der Billy Wilder zu werden, den wir heute als Regisseur von Filmen wie Some Like It Hot kennen.
Ich frage dich gleich, wie diese verschiedenen Ebenen zusammenkommen, aber wo wir gerade über Macht und Deutschland sprechen, gerade ist Friedrich Merz Wahlgang, zweiter Wahlgang ausgezählt worden, also der zweite Wahlgang zur Wahl des Bundeskanzlers, und Friedrich Merz ist es geworden, schiebe ich nur eben ein. Aber wie kommen diese verschiedenen Ebenen, die du jetzt, die Zeitebene, die du erwähnt hast, wie kommen die zusammen?
Ich muss kurz schlucken. Ich hoffe dir, er wird morgen vielleicht stattdessen zum Papst gewählt, aber das kommt jetzt.
Das passiert nicht.
Das wird jetzt nicht mehr passieren.
Der Job ist noch vakant.
Sag nochmal deine Frage.
Wo die Ebenen zusammenkommen. Also du hast jetzt eben ja beschrieben, wie die verschiedenen Zeitebenen, wo die spielen und an welchen Orten und wo kommen diese alle zusammen?
In Los Angeles, um da nochmal... Danke dir. In Los Angeles. Da fliehen nämlich die Eheleute Golo und Hedi aus Berlin hin, leben da erst noch ein bisschen aneinander vorbei und irgendwie gleichzeitig auch mit Billy Wilder zusammen surreal im Hotel Chateau Marmont. Das kennt man natürlich irgendwie als Topos schon aus Romanen von Stuckrad Barre zum Beispiel oder vom Konzeptalbum, das Jarvis Cocker und Chili Gonzales mal über das Hotel gemacht haben. Los Angeles, kommt mir so vor, ist ja im Moment so eine gewisse Hype-Stadt unter Berliner AutorInnen. Gerade natürlich, wenn die Frage gestellt wird, ob der Typus Exilkünstler vielleicht ein unfreiwilliges Comeback erleben wird angesichts der politischen Gesamtlage. Und Kalifornien als Sehnsuchtsort, das ist natürlich sowieso so ein Narrativ, das auch hier nochmal multiperspektivisch aufgegriffen wird.
Jetzt hast du ja gesagt, das ist ein Filmbuch. Wo kommt denn dann Musik doch vor?
Naja, es scheint hier, wie bei eigentlich allen Texten von Sascha Ehlert, auch so ein ganz, ganz breites popkulturelles Bezugssystem durch. Da ist immer noch Platz für so einen abschweifenden Exkurs zu scheinbar Nebensächlichem, die dem Roman aber dann so seine spezielle Textur geben. Zum Beispiel zum eigentlich ziemlich obskuren Stück Turia Sings von Alice Coltrane. Immer wieder werden auch Songtexte als Kommentare zur Handlung zitiert, wie Mazzy Starrs Fade Into You, das für Golo das perfekte LA-Lied ist. Und das funktioniert unterm Strich alles für mich überraschend gut. Wenn man einen Vergleich bräuchte, da hat Palo Santo für mich fast so was ja, Christian Krachtiges. Allerdings glücklicherweise ohne die politische Zwielichtigkeit.
Vielen Dank, Steffen Greiner. Diese Bücher sind alle neu erschienen. Das Ministerium der Zeit von Kellyanne Bradley bei Penguin. Der Himmel ist so laut von Andrei Murashov im Katapult Verlag. Und bei Klaassen das Buch von Sascha Ehlert, Palo Santo. Danke.
Danke dir.